mit euch zusammen einmal durch ein Kapitel der Bhagavad Gita hindurchgehen, um euch zu zeigen, was der logische Aufbau hinter diesem Kapitel ist. Ich hoffe, dass ihr anhand, sagen Sie mal, dieses Lesebeispiels, was wir heute Abend hören werden, die Inspiration, aber auch die Fähigkeit bekommt, selber in der Bhagavad Gita zu lesen und die Zusammenhänge dort für euch selbst zu entdecken. Es ist also eine Vorlesung, wo wir uns bemühen werden, Zusammenhänge zu entdecken. Nun haben wir einen Gast aus Ungarn, der nicht Deutsch spricht. Trivanga, I would suggest that the translation is done on Medipati, that you do the translation here. Because if you sit there, everyone will be disturbed. Madhavananda, vielleicht ist es ein bisschen gemütlich. Hier sind wir. Ganz gemütlich ins Ohr übersetzen, dass also so diese Leise gemütlich ist. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. In den ersten vier Texten des 15. Kapitels gibt Krishna eine Analogie über die materielle Welt. Er sagt, dass diese materielle Welt wie eine Spiegelung von der eigentlichen oder der spirituellen Welt ist und gibt das Beispiel von einem Baum, der am Ufer eines Sees steht. Stellen wir uns mal dieses Bild vor. Ein Baum steht da mit Äpfeln, ausladenden Zweigen oder Ästen am Ufer eines Sees. Dieser Baum nun wird im Wasser reflektiert und taucht dort wieder auf, aber als gespiegelter Baum. Dieser gespiegelte Baum hat niemals die gleichen Eigenschaften wie der wirkliche Baum. Nur die Form des Baumes ist die gleiche. So erklärt Krishna, ist auf diese materielle Welt lediglich eine gespiegelte Welt, sie ist abhängig von der spirituellen Welt, sie ist aber, wie gesagt, nur eine Reflexion dieser spirituellen Welt. Sie ist nicht das Eigentliche. Platon, der griechische Philosoph, sprach von einer Welt der Ideen, die vor der Welt der eigentlichen Materie existiert. Und die auch, wenn diese Welt aus Materie vernichtet ist, weiter, erhalten bleibt. Er gab also das Beispiel von einer Kuh. Es ist praktisch denkbar, dass Kühe einmal vom Planeten Erde ausgelöscht werden. Doch das Konzept oder die Idee, die Kuhheit oder die Kuh an sich, bleibt weiterhin erhalten. Nur eben in dem Bereich der Ideen. Ein Bereich, der von Schöpfung und auch von Vernichtung unversehrt bleibt. So sprach er davon, dass es eine, sagen Sie mal, ich will mal Platon vergessen, so sagt auch die Bhagavad Gita, es gibt eine ewige spirituelle Welt, die immer erhalten bleibt, für die es keinen Anfang und auch kein Ende gibt und die der Ursprung ist für alles das, was in der materiellen Welt auftritt. Was daraus unmittelbar vorausgeht ist, oder hervorgeht, ist, dass die materielle Welt niemals uns das geben kann, was wir von ihr erhoffen. Stellt euch mal vor, wir würden ein großes Bankett ausrufen und alle Bürger auch schon schöner einladen dazu. Sie würden in die besten Sonntagskleidern und entsprechenden Parfümsorten eintreffen hier in der Veda-Akademie. Wir würden ein folgendes Bankettarrangement haben. An einer Seite unseres Essraumes ist das ganze Essen aufgetischt und auf der anderen Seite, geht hier nicht so gut, weil unsere Architektur das nicht zulässt, aber nur mal als Idee, haben wir einen großen Spiegel. Im Spiegel sind die ganzen Zubereitungen, die wir an einer Seite aufgebaut haben, reflektiert. Und wir würden zu den Bürgern auch schöner sagen, herzlich willkommen, bedienen Sie sich im Spiegel. Sie würden dann zum Spiegel gehen und da rein versuchen zu greifen, aber nur gespiegelte Krapfen und Brot und Puris und Süßspeisen sehen, die niemals ihren Hunger zufriedenstellen würden. Da die Reflexion so etwas ausdrückt wie das Original, hat man Hoffnung, in der Reflexion vielleicht etwas zu finden. So ist es auch mit dieser materiellen Welt. Sie ist eine Spiegelung der spirituellen Welt. Und für diejenigen, die versuchen, in dieser Spiegelung glücklich zu werden, werden immer nur Enttäuschungen auf sie warten. Sie haben große Ideen, große Hoffnung, sich zu erfreuen. Aber wenn sie dann in die materielle Welt hineinkommen und diese Dinge erreichen, die sie wollen, dann werden sie total enttäuscht sein. Ich weiß zum Beispiel, dass in Amerika jetzt die Scheidungsrate schon 75% betrifft nach den ersten 2 Jahren von Ehe, Haribo. Man hat große Erwartungen in der Ehe, ein Eheglück zu finden, aber das wird einfach, weil es nur eine Spiegelung der ursprünglichen spirituellen Welt ist, wo es glückliche Beziehungen zwischen den Lebewesen und Gott gibt, wird immer in Enttäuschung ausarten. So, nachdem Krishna dieses Bild gegeben hat, und hier möchte ich jetzt direkt in den Text hineingehen, sagt er, die wirkliche Form dieses Baumes kann nicht in dieser Welt wahrgenommen werden. Er sagt also, die spirituelle Welt kann man nicht in dieser Welt wahrnehmen. Niemand kann verstehen, wo er endet, wo er beginnt und wo sein Ursprung liegt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Doch mit Entschlossenheit muss man diesen fest verwurzelten Baum mit der Waffe der Loslösung fällen. Dann muss man den Ort suchen, von dem man, wenn man ihn erreicht, nie wieder zurückkehrt und sich dort der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben, dem Anfang von allem, von dem alles seit unvordenklichen Zeiten ausgeht. Das ist eine bildhafte philosophische Sprache, die Folgendes ausdrückt. Man sollte versuchen, sich von der materiellen Welt zu trennen und in die ewige spirituelle Welt zu gehen. Und man sollte dazu ein Schwert benutzen. Was ist das Schwert? Ich glaube, du hast es. Ich das wissen. Ja. Loslösung. Genau. Wissen von dieser Welt führt eigentlich dazu, dass man die Welt loslässt. In unserer materialistischen Zivilisation klammern wir uns dermaßen stark an materielle Hoffnung, dass wir mit ihnen untergehen. Wir haben ein Buch rausgebracht in der Veda-Akademie, es heißt Der Weg des großen Abschieds, einigen von euch ist es bekannt. Und in diesem Buch wird der Punkt gemacht, dass wir es lernen müssen, uns von unheilsamen Dingen zu lösen. Sonst bleiben wir verstrickt in sie, wie Motten, die in eine Spinnennetz verstrickt sind und sich nicht bewegen können. Nun, Krishna gibt im nächsten Text sehr schöne Unterweisungen dafür, was für Qualifikationen oder Qualitäten, Charaktereigenschaften nötig sind, um diesen Pfad in die spirituelle Welt zu gehen. Ich finde ihn sehr schön, diesen Text, und möchte euch bitten, mit großer Aufmerksamkeit zuzuhören, denn wenn ihr es schafft, diese Charaktereigenschaften zu entwickeln, seid ihr befähigt, mit dem Schwert der Loslösung euch aus den Verstrickungen des materiellen Daseins zu lösen. Diejenigen, die frei sind von Geltungssucht. Heutzutage würde man in Sachsen vielleicht sagen Angeberei. Diejenigen, die frei sind von Angeberei, Illusion, falsche Gemeinschaft sind Menschen, die einfach nur an der Spiegelung anhaften und nicht wissen, dass es eine Realität gibt, die Wirtshausbrüder vielleicht oder so weiter. Diejenigen, die frei sind von Angeberei, Illusion und falscher Gemeinschaft, die das Ewige verstehen, die nichts mehr mit materieller Lust zu tun haben wollen, die befreit sind von der Dualität von Glück und Leid, und die frei von Verwirrung wissen, wie man sich der höchsten Person ergibt, gelangen in dieses ewige Königreich. Das ist die wichtigste Eigenschaft, die nötig ist, um den spirituellen Weg anzutreten, ist Nirvana. Ohne Geltungssucht, ohne falsches Ego eigentlich zu sein. So, in den nächsten zwei Texten der Bhagavad Gita, nur in dem nächsten Text beschreibt Krishna, nur ein Text, wie die spirituelle Welt aussieht. Ich möchte hier mal fragen, wie stellt ihr euch die spirituelle Welt vor, das Königreich Gottes? Was habt ihr für Ideen dazu? Das ist jetzt eine intensive Frage, nicht? Meditativ. Es gibt kein Neid dort. Kein Leid, oh sorry, es gibt kein Leid. Ja, diese Welt wird als Ort der Angst bezeichnet, weil so viel Leiden gibt. Aber was man im christlichen Begriff als Himmel bezeichnet, bezeichnet man im Sanskrit als Vaikuntha, der Ort ohne Angst. Wie stellst du dir die spirituelle Welt noch vor? Als ganz anders als alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Wie stellst du dir die spirituelle Welt vor? Es gibt kein schlechtes Wetter. Ja. Ja. Ja, ich habe gehört, dass du ein großer Philosoph bist. Wie ist deine Vorstellung, wenn ich fragen darf? Ja. Also, ja, unser Geist kann nicht erfassen, welche Ausmaße das hat. Sehr schön. Achintya, unvorstellbar ist das Wort, was die Bhagavad Gita sagt. Hier gibt Krishna eine kleine Information, die in diese Richtung hinein zeigt. Die Logik, die Krishna jetzt anwendet, ist, dass er etwas nimmt, was uns bekannt ist, um auf etwas hinzuweisen, was unbekannt ist. Diese Logik wird die Logik vom Baum und dem Mond genannt in Sanskrit. Wenn ich einem Kind zeigen möchte, wo der Mond ist, dann werde ich ihm sagen, schau bitte dort auf den Baum, du wirst den Mond zwischen dem zweiten und dem dritten Ast sehen. Eigentlich ist der Mond nicht zwischen dem zweiten und dritten Ast, sondern in einer ganz anderen Dimension, ganz weit weg von der Erde. Aber dadurch, dass das Kind auf den Baum, den es sehen kann, schaut und dann weiter schaut, entdeckt es den Mond. Genauso wie Krishna jetzt macht diese Logik und tut Dinge, die uns bekannt sind, aufzählen, um uns dann um somit das Unbekannte vorzustellen. Er sagt, hört bitte genau zu, dieses mein höchstes Reich wird weder von der Sonne, noch vom Mond, noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Er spricht also von einem Reich, was man als Lichtreich bezeichnen kann, das jedoch keine das Licht hat keine Ursachen wie die uns bekannten Sonne, Mond und Elektrizität und so weiter. Es kommt, es strahlt aus sich selber heraus. In dem Buch Brihad Bhagavatamrita wird es gesagt, dass dieses Reich so ausstrahlt, wie so aussieht, als würde es aus kondensiertem Mondlicht bestehen. Mondlicht können wir uns vorstellen, aber da kann man so durchgreifen. Diese Natur ist kondensiertes Mondlicht. Auch wieder ein Erklärungsversuch. Prabhupada erläutert etwas sehr Schönes, was ich immer sehr schön finde, diesen Satz. Man sollte von dieser Information fasziniert sein. Sollte einen nicht kalt lassen und sagen, na und? Sondern man sollte von dieser Information fasziniert sein. Man sollte den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich aus der falschen Spiegelung der Realität zu befreien. So, als nächstes, nachdem Krishna also gesagt hat, die materielle Welt ist eine Spiegelung und man sollte aufbrechen und die Wirklichkeit erreichen, die spirituelle Welt, gibt er jetzt eine Alternative und spricht, sagen wir mal, zu denjenigen, die nicht von dieser Information fasziniert sind, den Materialisten. Er sagt, was deren Bestimmungsort ist, was die womit die rechnen können in ihrem Leben, was sie erwartet in ihrem Leben. Hier wird also das Schicksal der nicht spirituellen Menschen beschrieben. Ich glaube, es ist sehr interessant, darüber sich Gedanken zu machen. Ich lese mal den Text vor. Die Lebewesen in der bedingten Welt, spricht von uns, sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Aufgrund ihres bedingten Lebens kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. Krishna spricht hier also von dem Existenzkampf. Es gibt Sinne, die Bedürfnisse haben, zu schmecken, zu riechen, zu tasten, was gibt's noch, zu sehen und so weiter. Und einen materiellen Geist, in dem sich Wünsche entwickeln, diese Sinnenfreuden zu genießen, nämlich materielles Leben zu genießen. Aber Krishna bezeichnet es als einen Kampf. Und warum? Das wird klar im 8. Vers. Das Lebewesen in der materiellen Welt trägt seine verschiedenen Lebensauffassungen von einem Körper zum anderen, so wie die Luft Düfte mit sich trägt. So nimmt es eine Art von Körper an und gibt ihn wieder auf, um einen anderen anzunehmen. Er spricht also davon, Krishna spricht hier davon, wie das Lebewesen in der materiellen Welt, obwohl es eigentlich ewig ist, ein Teil Gottes, ein fragmentarisches Teil Gottes, immer wieder den Tod erleben muss. Alle von uns haben ein Problem. Wir sind zum Tode verurteilt. Das ist ein echtes Problem. Nicht, wenn man das jetzt mal so aus philosophischer Sicht gesehen sieht, angenommen, hier würde plötzlich der Bundesgrenzschutz aus Schöna kommen. Ich habe gehört, das sind einmal nette Leute, aber nur mal zum Vorstellen. Und würden plötzlich einen von uns, den Hari Venu auch noch, den qualifiziertesten von uns allen, nehmen und sagen, junger Mann, man hat ein schweres Delikt bei ihm festgestellt, die haben eine Süßigkeit aus dem Kühlschrank der Veda-Akademie gestohlen. Todesstrafe. Angenommen, jetzt nur als Bild. Es würde ein echtes Problem sein. Ein schwerwiegendes Problem. Jeder von uns hat ein Todesurteil über sich. In den Vedas heißt es, dass von jedem von uns die Anzahl der Atemzüge genauestens bemessen sind. Nicht als Sundara. Es gibt irgendwo eine Aufzeichnung, die sagt, du hast, ja, ich weiß es nicht, wie viele Atemzüge hätte man wohl so normal? 3 Billiarden 110 Atemzüge. Nur mal jetzt als Ziffer, ich glaube, es sind mehr. Hat man das mal ausgerechnet, dass ein normaler Mensch atmet? Wie viel ATP? Bestimmt, oder? Ja. Komm, das ist. Ja? Ja? Das ist jetzt die Frage. 80 Jahre alt. Ja. 1,6 Milliarden. Wir glauben jetzt mal den inneren Computer von dem Leiter der Veda-Akademie. Wir glauben dem jetzt mal. Ist ja auch egal. Also so ungefähr. Ne? Das ist genau, deine Rechnung ist sehr ein bisschen allgemein. 1,6 Milliarden und 10,5, so genau. Also für jeden, also sagen wir, das ist jetzt eine Durchschnittsrechnung, aber es gibt diese Anzahl. Und kein Atemzug länger kann man leben. Ihr könnt das ja später noch computermäßig aussehen. Ja. Ihr könnt ja ein Team, ein Rechenteam bilden für diese Aufgabe, nicht? Aber wir haben ein Problem, dann ist es vorbei. Wenn unser letzter Atemzug gefallen ist, ist es vorbei. So, hier beschreibt Krishna, was dann einsetzt. Dann nimmt man einen neuen materiellen Körper an und erhält eine bestimmte Art von Ohren, Augen, Zunge, Nase und Tastsinn, die um den Geist gruppiert sind. So genießt man eine bestimmte Auswahl von Sinnesobjekten. Krishna sagte noch zwei Verse, die sich direkt auf diesen Zusammenhang der Reinkarnation betrifft. Also jemand, der es vorzieht, in der materiellen Welt zu bleiben, sieht immer wieder Geburt, Alter, Krankheit und Tod und dann wieder eine neue Geburt, Alter, Krankheit und Tod, den Kreislauf. Krishna ist sich darüber bewusst, dass die meisten Menschen in der materiellen Welt das nicht sehen können und spricht direkt diese Unwissenheit im nächsten Text an, indem er sagt, törichte Menschen können nicht verstehen, wie ein Lebewesen seinen Körper verlässt und sie können nicht verstehen, welche Art von Körper es im Banne der Erscheinungsweisen der Natur genießt. Doch jemand, dessen Augen im Wissen geschult sind, kann all dies sehen. Ein wissender Mensch schaut dich an und kann dir sagen, was du im letzten Leben gewesen bist und im nächsten Leben sein wirst. Mein eigener spiritueller Meister hat manchmal darüber gesprochen, was manche von seinen Schülern im letzten Leben waren und auf was Leute werden. Und das klang immer recht logisch. Also wenn man das hörte, erkannte man. Jetzt geht's weiter. Die strebenden Transzendentalisten, die in Selbstverwirklichung verankert sind, können all dies deutlich erkennen. Doch diejenigen, die im Bewusstsein nicht fortgeschritten sind und die nicht selbstverwirklicht sind, können nicht sehen, was vor sich geht, auch wenn sie sich darum bemühen. So, das ist also hier kurz eine Beschreibung, was für diejenigen, was das Los derjenigen ist, die nicht den Pfad der Befreiung, sondern den Pfad der Bindung gehen. In den Vedas wird das Leben mit einer Spule, einer Garnspule verglichen. Wenn sich diese Garnspule in eine Richtung dreht, wird es dicker und dicker und immer dicker. Und wenn sich die Garnspule in eine andere Richtung dreht, wird es immer, sagen wir mal, dünner und schließlich geht der Garn weg. Unser Leben verläuft auf eine dieser beiden Weisen. Entweder wir werden immer mehr gefesselt und verstrickt und gebunden durch unsere Arrangierung, oder wenn wir den spirituellen Weg gehen, den rückläufigen Weg, werden wir immer freier und freier und freier. Ihr selber könnt euch einmal selber anschauen, euer Leben. Werdet ihr mehr verstrickt oder werdet ihr mehr freier in eurer Psyche? Wenn ihr mehr verstrickter werdet, stimmt irgendwas auf eurem spirituellen Weg nicht. Wenn ihr freier werdet, seid ihr auf dem richtigen Pfad. So, Krishna hat den letzten Abschnitt beendet, indem er sagte, die törichten Menschen können das nicht verstehen, diesen Wechsel der Lebensform, während die strebenden Transzendentalisten genau erkennen, was vor sich geht. Um jetzt zu diesen törichten oder sagen wir mal weniger hart, den materiell denkenden Menschen einen kleinen Beweis zu geben oder einen kleinen, wie soll ich mich ausdrücken, kleinen Hinweis auf seine Existenz, gibt jetzt Krishna ein paar Punkte, wie man über ihn nachdenken kann und ihn erkennen kann. Und zunächst gibt er zwei Verse, wo er darüber spricht, wie man ihn im Kosmos sehen kann. Und dann gibt er zwei Verse, wo er darüber spricht, wie man ihn auf einer individuellen Ebene erkennen kann, nämlich in sich erkennen kann. Zuerst also Gottes Erkenntnis außerhalb und dann Gottes Erkenntnis innerhalb. Fangen wir mit diesen Versen an, die darüber sprechen, wie man ihn außerhalb erkennt. Diese Texte sind in der indischen Tradition genommen worden zu einer wunderschönen und einem wunderschönen Brauch. Morgens meditiert die Brahmanas, das heißt die, die im spirituellen Wissen bewandert sind, mit dem Aufgehen der Sonne über die Form Gottes, die in der Sonne gegenwärtig ist, zu Janarayan. Es gibt unter uns welche, die sind schon, die haben die zweite Einweihung und die tun beim Sonnenaufgang regelmäßig ein Mantra chanten, wo sie Krishna in der Sonne verehren. Hören wir jetzt den Text. Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers kommen von mir. Nicht die materielle Sonne, der materielle Mond und auch das Feuer schicken Licht aus. Dieses Licht ist ursprünglich ein Abglanz Krishnas oder Abglanz Gottes. Und wenn wir in dieses Licht hineinschauen, können wir eine göttliche Erfahrung machen, wenn wir die verehren. Es gibt eine Meditation in vielen Traditionen, auch die vedische Tradition, wo man da sitzt und über das Feuer auch meditiert. Eine unglaublich starke Meditation, die ich auch schon oft das gemacht habe. So ein schöner Ofen, Kachelofen, und da sitze ich manchmal vor. Und dann wird der Geist sofort sehr ruhig. Ein unglaubliches Erlebnis. Dann sagt Krishna noch einen anderen Punkt, wie wir über ihn meditieren können. Ich gehe in alle Planeten ein. Und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Ich werde der Mond und versorge dadurch alles Gemüse mit dem Saft des Lebens. Ein guter Freund von mir hat einmal versucht, ein Beispiel dafür zu geben, wie Krishna in die Planeten eingeht und die erhält, in der Schwebe hält. Und er gab das Beispiel, er sagte, stellen wir uns mal vor, wir würden zum Frankfurter Flughafen fahren, um mit einer Flugmaschine nach Indien zu fliegen. Stellen wir uns jetzt vor, ich glaube, diejenigen, die von euch schon mal geflogen sind, wissen, man wird dann erst also abgefertigt, man muss durch die Zollkontrolle und dann wird man in so einen Saal, kommt man in so einen Saal oder eine Halle, könnte man sagen, die Wartehalle. Da sitzt man dann und wartet, bis man aufgerufen wird, die Flugmaschine, den Flieger zu betreten. Stellt euch nun mal Folgendes vor, ihr würdet in der Wartemaschine sitzen und plötzlich würde eine Durchsage kommen. Liebe Passagiere, für den Flug LH47 von Frankfurt nach Delhi, wir haben eine gute Überraschung. Sie sind soeben in Delhi eingetroffen. Die Wartehalle, in der sie gewartet hatten auf den Flug, hat sich für sie unsichtbar und unfühlbar in die Lüfte erhoben und ist innerhalb kurzer Zeit nach Delhi geflogen und da ist das gelandet. Durch die total fortgeschrittene Technologie haben sie nichts gemerkt. Was würdet ihr dazu sagen? Ihr würdet sagen, herzlichen Glückwunsch, Lufthansa, endlich mal was Gutes erfunden und so weiter. So ist es auch mit diesem Planeten Erde. Er bewegt sich mit einer großen Geschwindigkeit, aber wir merken nichts davon, wie das hier durcheinander wirbelt und so weiter. Wir merken nichts davon. Das ist ein, wir merken nichts von dieser Transportation. Warum? Weil Krishna in alle Planeten eingeht und durch seine fortgeschrittene Technologie, sage ich jetzt mal, bleiben sie in ihren Bahnen. Ich gehe in alle Planeten ein und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Krishna sagt auch dann ferner, ich werde der Mond und versorge dadurch alles Gemüse mit dem Saft des Lebens. Die Biologen, die biologischen Bauern haben festgestellt, dass das Mondlicht in direktem Zusammenhang mit der mit dem Gedeihen des Gemüses steht. Und deswegen gibt es sogar eine Technik, die der Steiner entwickelt hat. In bestimmten Mondphasen wird, wenn da bestimmte Samen ausgesät werden, dann wachsen die schneller und gedeihen kräftiger. Bei zunehmendem Mond. Übrigens für manche von euch, die sich die Haare regelmäßig schneiden, eine Empfehlung, mit dem Mond zusammenzuarbeiten. Wenn man sich bei zunehmendem Mond die Haare schneidet, wachsen sie schneller nach. Das ist also, bei mir ist es so, wenn sie zu kurz sind, verkühle ich mir sehr leicht den Kopf und habe eine tropfende Nase dann mit. Aber deswegen mache ich es immer so, dass ich bei zunehmendem Mond mache, den Spieß da schneller. Also ein kleiner Tipp aus der Hausapotheke. Der Mond hat eine unglaubliche Kraft, übt eine Kraft aus auf die kosmischen Abläufe, die mit Wachstum zusammenhängen. Hier spricht Krishna nicht von der Wirkung auf Haare, sondern auf das Gemüse. Das ist wesentlich wichtiger. So, jetzt, nachdem Krishna also gesprochen hat, wie er auf einer kosmischen Ebene wahrgenommen hat, das Licht der Sonne und des Mondes und die Kraft, die in die Planeten eingeht, spricht er darüber, wie wir ihn innerhalb von uns wahrnehmen können. Er wird zunächst einmal wahnsinnig privat. Jeder von uns isst gerne, nehme ich jetzt mal an. Also jedenfalls, wenn man mal 2 Tage nicht isst, merkt man, wie gerne man isst. Nun, um zu essen, benötigen wir die Verdauung. Wenn wir keine Verdauung haben, können wir hier was reintun und das wird vom Körper nicht verarbeitet und kann sogar den Körper belasten. So, Krishna spricht jetzt davon, dass er uns hilft bei der Verdauung. Er sagt, ich bin das Verdauungsfeuer in den Körpern aller Lebewesen und ich vereinige mich mit der Lebensluft, der ausströmenden und der einströmenden, um die 4 Arten von Nahrung zu verdauen. Das ist etwas sehr Detailliertes aus dem ayurvedischen Wissen, wo man lernt, dass man durch bestimmte Atmung das Verdauungsfeuer vergrößern kann. Ich selber mache Yoga-Übungen, wo ich mit dem Atmen sage, was unglaublich hilft zu verdauen. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn ihr möchtet. Jetzt spricht er darüber, wie man ihn im Herzen wahrnehmen kann. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen, wahrlich, ich bin der Verfasser der Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Hier spricht Krishna darüber, dass er uns hilft, aus unserem Herzen mit Erinnern, aber auch Vergessen. Wir alle kennen es, glaube ich, wenn wir etwas suchen, plötzlich ist es da. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel einen Anruf aus Berlin erhalten von einem jungen Mann, der der eine Reise nach Nepal antreten möchte und der mich fragte, wann wohl die besten klimatischen Verhältnisse sind. Und wenn man da oben in die Berge kommt, zu der falschen Jahreszeit, kann man unglaublich in Schwierigkeiten geraten. Und ich sagte ihm, also ich war nur im Frühling bisher da und kann nur etwas über den Frühling sagen. Aber da war jemand, der zu einer anderen Zeit da war. Und dann wollte ich den Namen sagen. Und ich merkte, wie hieß der nochmal? Mit P, sagte ich. Aber ich kam nicht drauf. Dann habe ich gesagt, lassen wir es mal sehen, ob nicht so schnell den Namen am Ende des Telefonates gibt. Und wir redeten weiter. Das Telefon neigte sich dem Ende zu, als ich plötzlich die Intuition hatte. Der, an den du dich wenden kannst, der dir weitere Informationen gibt, heißt Prabhavi. Und ich habe wirklich darüber gedacht, das war einfach die Überseele, Krishna. Einmal ist mein spiritueller Meister mit seinen Schülern durch den Amsterdamer Wandelpark gegangen und wir sahen dann, ich war auch dabei, wie ein kleiner Vogel am Nest dran stand. Man sah deutlich, der war noch nicht geflogen und fragte sich, ob er runterfliegen solle. Also, sagt man das in Deutsch, ob er das Risiko eines Fluges antreten sollte. Und Prabhupada stellte sich dann hin vor das Nest und mit all seinen Schülern und schaute den Vogel an, der da ernsthaft. Also mal sah aus wie ein Selbstmörder, der sich fragte, ob er runterspringen sollte. Also im nächsten Augenblick sah er aus wie ein erfahrener Flieger, der Pläne macht. Der wechselte also zwischen Angst und Kühnheit. Und Prabhupada stand da und hat ihn so, ich fand das sehr sympathisch, er hat ihn ermutigt, du schaffst. Und der Vogel hatte auch Vertrauen. Er merkte, von uns gibt eine nicht aggressive Stimmung aus und schließlich warf er sich voller Energie in den Luftfreiraum, breitete die Flügel aus und landete dann irgendwo auf dem Boden. Es war nicht perfekt, aber es war okay, die Landung. Prabhupada drehte sich dann zu uns allen um und sagte, woher weiß der Vogel, wie er dieses komplizierte Flugmanöver machen soll. Ich habe gehört, um eine Landung zu machen, muss der Pilot 2000 Funktionen erfüllen. Das ist jetzt vom Bordcomputer. Die helfen ihm dabei, sonst ist das ja gar nicht möglich. Aber es sind 2000 Schritte, die gemacht werden. Woher weiß dieser Piepmannsche, also dieser Vogel, wie der landen soll? Und die Bodhisattvas sagten dann sofort, wie wir das so manchmal machen, Instinkt, Prabhupada, Instinkt, das sagen die Wissenschaftler. Genetisches Programming. Prabhupada war nicht damit zufrieden und sagte, es ist nur ein Name für etwas, was man letztendlich nicht erklären kann. Es ist die Überseele, die alle intelligenten Vorgänge im Kosmos lenkt. Von mir, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. So, dann der letztliche Teil dieses Kapitels, oder der letzte Teil des Kapitels, wird damit zugebracht, Krishna spricht darüber, über sich selber. Er sagt im Wesentlichen, dass es zwei Arten von Lebewesen gibt. Einmal die Fehlbaren und dann die Unfehlbaren. Damit meint er jetzt nicht mit den Unfehlbaren Leute, die Genies sind. Nicht wie manchen Genies sagt man nach, dass sie sich niemals verspielt haben auf dem Klavier und unfehlbare Musikanten sind. Jeder in dieser Welt, sagt er, ist fehlbar. Manche Kommentatoren sagen, warum ist jeder fehlbar? Weil jeder fallbar ist. Fallbar ist ein Wort, was es noch nicht im deutschen Sprachschatz gibt, aber im Sanskrit Sprachschatz. Das bedeutet, dass jeder von uns mal hinfallen wird und nicht aufstehen wird. Ich weiß von unserem Jörg, dass du, glaube ich, ein Pflegeheim leitest und durchaus auch mit Sterbebegleitung zu tun hast und dergleichen. Schön. Du weißt vielleicht, dass ich schon ein Buch darüber herausbringen wollen. Es ist vielleicht schön, wenn ich das Manuskript ruhig, dass du mal kurz durchgehst und mithilfst an der durch Erfahrung. Ja, aber vielleicht so ein praktisches Interview zum Beispiel mit einem Sterbebegleiter, was du gesehen hast, was dir aufgefallen ist. Könnt ihr mir vorstellen, es gibt eben eine praktische Dimension im Buch. Da kann ich mit Ishan drüber sagen, aber ich möchte dich einladen, als Co-Autor einzusteigen. So, jeder ist fallbar, in dem Sinne, dass jeder eben sterben muss. Dann gibt es aber die ewigen Lebewesen, also diejenigen, für die es keinen Tod gibt. Diese, in der materiellen Welt gibt es nur die Fallbaren, für die es Tod gibt. In der spirituellen Welt gibt es die Nicht-Fallbaren, das heißt die Unsterblichen. Nun, jenseits von diesen beiden ist Krishna. Ich will euch das mal im Text vorlesen. Uttama Purushastvanya Paramatmet Yudharita Yoloka Trayam Dvisha Pibatya Vaya Ishvara. In Deutsch. Über diesen beiden, das heißt den ewigen und den vergänglichen, steht die größte Persönlichkeit, die höchste Seele, der unvergängliche Herr selbst, der in die drei Welten eingegangen ist und sie erhält. Krishna ist jenseits der drei Welten und ist aber auch immanent, das heißt in ihm vorhanden als die Überseele. Weil ich transzendental bin, transzendental heißt darüberstehen, weil ich transzendental bin zu den Fehlbaren und Unfehlbaren, das heißt den Sterblichen und Unsterblichen, und weil ich der Größte bin, bin ich sowohl in der Welt als auch in den Wesen als die höchste Person berühmt. Ich finde es sehr schön, wie Krishna sagt, weil ich der Größte bin. Das kann niemand anderes als Gott sagen. Also in der Welt gab es mal einen Preisboxer, der mehrere Weltmeistertitel erlangte. Er hieß Cassius Clay und ist dann hat sich konvertieren lassen in den muslimischen Glauben, wo er dann als Muhammad Ali bekannt war. Und ich weiß noch, in meiner Zeit, meiner Jugend, sahen wir Kinder in dem Fernsehen und der fragte dann, also nach den Weltmeisterschaftssiegen oder Kämpfen immer, I am the greatest. Da ist er richtig bekannt geworden. Der hat schon seine Gegner, bevor die anfangen miteinander zu boxen, sind total verunsichert, weil er immer geprahlt hat, ich bin der Größte. Wir als Kinder haben das genossen und uns liebisch gefreut. Nicht? Es gibt nur einen, der von sie, aber jetzt ist der Muhammad Ali ein guter Freund, also Bhakti Tirtha Swami, besucht ihn regelmäßig und ist mit ihm befreundet. Der Swami ist ein schwarzer Swami und er hat mir gesagt, dass der Muhammad Ali so viel Pflege eingesteckt hat, dass er eine fürchterliche Krankheit bekommen hat, die Muskulatur bei lebendigem Leibe so weggefressen wird, eine nervöse Krankheit. Ist schon ganz schön arm dran. Mehr als 80.000 Schläge hat er auf den Kopf gekriegt. Ups, das ist also ein bisschen zu viel. Und er ist jetzt eigentlich nicht mehr der Größte. Das kann man nicht so sagen. Nicht? Es gibt nur einen, der von sich sagen kann, ohne dabei angeberisch zu wirken und so weiter. Es ist Krishna selber. Das Sanskrit-Wort heißt Uttama. Tama heißt Unwissenheit oder die Dunkelheit des materiellen Daseins. Und Ut heißt daraus, jenseits davon, entfernt davon. Weil ich transzendental bin, zu den Fehlbaren und Unfehlbaren, und weil ich der Größte bin, bin ich sowohl in der Welt als auch in den Wesen als die höchste Person bekannt. Und dann spricht Krishna in den letzten Versen darüber, was mit den Menschen ist, die ihn tatsächlich als solchen erkennen und verehren. Er sagt, jeder, der mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennt, ohne daran zu zweifeln, ist der Kenner aller Dinge. Daher beschäftigt er sich voll und ganz in meinem hingebungsvollen Dienst und Nachkomme Bharatas. Ein Waldspaziergang unternommen und ein Gespräch geführt, wo ich sagte, auf diese Meinung oder diese Ansicht vertrat, dass um die Welt richtig zu erkennen, ist es wichtig, ihren Ursprung zu sehen, und zwar ihren göttlichen Ursprung zu sehen. Hier auf der Veda-Akademie haben wir im Augenblick unglaublich viel Zuspruch und auch Interesse. Das Telefon klingelt den ganzen Tag, wo es sind Anfragen werden gemacht über ja, die Baukunst und die Einrichtungskunst und so weiter. Da merkt ihr schon, die klingelt auch. Wir müssen nur irgendwann mal. Und es geht aber jetzt in der Veda-Akademie, wollen wir verstärkt sehen, dass wir zusätzlich zu diesem Wissen der Baukunst und dann später der Astrologie und so weiter, doch dazu kommen, Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes auch zugänglich zu machen. Zumindest ist es wichtig, dass diejenigen, die in der Veda-Akademie arbeiten, eine gute und ehrliche, geweihte Krishnas sind oder verbunden sind, um somit ihn zu mehr und mehr zu verstehen und zum Kenner aller Dinge zu werden. Das heißt, die richtige spirituelle Perspektive auch in die materiellen Themen hinein zu leuchten zu lassen und so zur wirklichen Erkenntnis zu kommen oder das als Grundlage der Erkenntnis zu nehmen. Der letzte Text ist jetzt von diesem Kapitel. Iti guyatamang shastram idam uktam mayanaga etat budva pudiman yas krita krityas sabharate. Dies, sagt Krishna, ist der vertraulichste Teil der vedischen Schriften. Er wurde nun von mir offenbart. Wer dies versteht, wird weise werden und seine Bemühungen werden zur Vollkommenheit gelangen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Krishna nennt dieses Kapitel, das 15. Kapitel, was wir eben in einer Übersicht gelesen haben, das vertraulichste Wissen, weil es direkte Erkenntnis von Gott gibt. Er hat dieses Kapitel wie folgt aufgebaut. Zuerst sprach er über die materielle Welt als eine relative Wirklichkeit, das heißt eine Spiegelung der spirituellen Welt. Dann gab er den Tipp, dass man sich von ihr lösen solle und das ewige Königreich Gottes erlangen sollte, als das höchste Ziel des menschlichen Lebens. Als nächstes sprach er, wie an, die sich nicht auf dem spirituellen Weg befinden und sagte, das Schicksal von solchen Menschen ist, den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode zu erfahren. Dann sprach er darüber, wie wir ihn erkennen können, denn um sich Gott, also um sich Krishna hinzugeben, muss man ja ein bisschen eine Ahnung haben, was das für jemand ist, wie er ist. Und er sprach darüber, wie man ihn auf einer kosmischen Ebene verstehen kann, als Sonne und Mond und als derjenige, der die kosmischen Abläufe kontrolliert und die Planeten in der Schwebe hält. Und er sprach darüber, wie man ihn auf einer individuellen Ebene erkennen kann, nämlich als derjenige, der bei der Verdauung hilft und auch Erinnerung und Wissen gibt. Und dann sprach er noch über zwei Arten von Lebewesen, nämlich den befreiten Seelen und den bedingten Seelen, den ewigen und sagte, dass er transzendental zu ihnen ist und ermutigte uns im Ausgang des Kapitels, dass wir zu ihm eine Beziehung wieder erwecken sollten und somit auf diese wunderschöne Art und Weise in das Königreich Gottes aufbrechen können. Das war das 15. Kapitel und ich habe gehofft, indem ich das einfach mal so darstelle, euch mit die Logik zu geben, wie eine göttliche Logik zu bestimmen. Also mich fasziniert dieses Kapitel und seitdem ich die Bhagavad Gita kenne, ist es mein Lieblingskapitel, ehrlich gesagt. Ich habe ich die Gita kennengelernt und habe darin studiert und als ich zum 15. Kapitel kam, wusste ich, das werde ich mir hier auf dem Leben durchlesen. Und hier habe ich einfach mal versucht, euch das 15. Kapitel bis jetzt zu präsentieren. Hare Krishna. Nun bin ich ans Ende meiner Vorlesung gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ist klar, ne? So, ein bisschen fast überwältigend, ne? So ein Spektrum von Krishna zu erleben. Ne? Das geht so vollkommen. Gut. Wenn ihr dann keine Fragen habt, möchte ich noch eine Einladung zu unseren Gästen aussprechen. Ich weiß nicht, ob es realistisch für euch sein wird, aber mal sehen. Ich war vor 2 Monaten wieder im Himalaya auf einer Reise. Ich war spiritueller Reisebegleiter von einer Reisegruppe, die sich aus Schweizern und Österreichern zusammensetzte. Sehr bunt gestreut war es und es war eine Art Trekking. Von dieser Reise habe ich dir mitgebracht. Eine wunderschöne Bierserie, die ich morgen im Lebensgut Pomritz, heißt es wohl, im Lebensgut Pomritz zeigen möchte. Wie weit ist das von hier entfernt, kilometermäßig? Mhm. 60 Kilometer, ja, von Dresden. Aha, und doch ganz schön dran ist. Jedenfalls wollte ich euch gerne herzlich, ich wollte euch einladen. Wir geben da auch einen Vortrag. Ups, wie hieß der Vortrag nochmal? Die Zukunft des Menschen aus östlicher Sicht. Ne? Wer interessiert ist, ist herzlich eingeladen. Vielleicht gibt es auch Mitfahrgelegenheiten von dir. Wir fahren auch im Anschluss wieder hierher zurück. Das könnte man vielleicht mit dem Markus besprechen. Sagen, wann genau es ist und wo es ist. Es ist aber eine sehr schöne Dia-Serie, die also wirklich viel Spirituelles hergibt und da eben auch wunderschöne Landschaften. Das muss ich schon sagen, heute hat uns Harry Venu in einem echten Land entführt, war auch schon ganz schön beachtenswert. Das ist wirklich eine ungewöhnliche Gegend hier. Mystisch, würde ich sagen. Schön, dann möchte ich hier die Vorlesung beenden.